Der liebe Gott, ein großer Fisch und ein komischer Vogel. Ich habe das auf Facebook schon mal gepostet und gefragt, wer errät, um welche Geschichte es geht. Und unsere bibelfesten Freunde haben es natürlich ziemlich schnell rausgekriegt. Jona. Es war auch einfach, die Chris hat mich ein bisschen gedisst und hat gleich gesagt, du nimmst den großen Fisch und fragst dann, welche Geschichte. Ist auch klar, Jona. Aber es war auch ein bisschen so, es war ein bisschen auch für extra. Ich habe den Fisch in den Titel mit reingenommen. Weil jeder, der Jonas Story kennt, sofort an den Fisch denkt. Also zumindest glaube ich, dass hier 98% vielleicht, wir wollen nicht übertreiben, wahrscheinlich an den Fisch denken. Und ich habe mir gedacht, ich nehme den Fisch in den Titel mit rein, weil er dann der Predigt eigentlich gar nicht vorkommt. Weil ich habe das dem Chris auch erzählt, dem Chris Aumann, und der hat gemeint, das ist eigentlich so ein bisschen wie bei Politikern. Die schreiben sich was aufs Plakat, sowas wie Gerechtigkeit. Und dann wählen die Leute es und später hat es nichts damit zu tun. Und so habe ich gedacht, mache ich das auch. Ich schreibe da drauf, der große Fisch. Dann kann man sich denken, es ist vielleicht was mit Jona. Aber ich glaube, dass in der Geschichte der große Fisch gar nicht so arg wichtig ist. Und deswegen wird er nur am Rande vorkommen. Es geht in der Geschichte nicht um den Fisch. Es geht um Bekehrung. Ein etwas seltsames Wort. Und ich mag es ehrlich gesagt gar nicht so besonders. Gemeint ist bei Bekehrung sowas wie eine radikale Wende im Leben eines Menschen. Er erkennt, was wirklich wichtig ist und dass er mit seinem Leben auf dem Holzweg ist. Und er ändert sozusagen die Umlaufbahn. Er dreht sich nicht mehr um sich, sondern um irgendwas anderes. Man kann sich ja auch zu einem anderen Verein bekehren. Aber wir reden jetzt von der Bekehrung zu Gott. Ja, das kann man. Es gibt Menschen in diesem Raum, die haben das gemacht. Aber ich möchte nicht darüber reden, wer. Der Mensch sieht sich und die Umwelt danach in einem anderen Licht. Darum geht es in der Geschichte von Jona, dass Menschen plötzlich erkennen sollen, was wirklich wichtig im Leben ist und ihr Leben in einem anderen Licht sehen. Und nicht nur ein paar Menschen, sondern es geht um ein ganzes Volk. Und das Schöne an der Geschichte ist, dass wir einem der erfolgreichsten Propheten des Alten Testaments oder aller Zeiten eigentlich auf die Hände und Füße und in seine Ohren auch ein bisschen schauen können und mal sehen, wie er das macht. Und das Schöne noch an dieser Geschichte ist, dass sie eine der skurrilsten und verrücktesten ist, die wir in der Bibel finden. Also ich hatte sehr viel Spaß beim Vorbereiten. Also dieser Jona ist jemand, der Gott unglaublich gut kannte. Er war ein privilegierter Mann. Er hat nämlich Gottes Stimme direkt gehört. Und er hat sogar relativ oft scheinbar verstanden, was er gesagt hat. Sie haben ihn einen Propheten genannt. Er war ein Mann Gottes, der glaubte, Jahwe, der Gott Israels, ist der Größte. Ihm ist nichts unmöglich. Ein Mann, der seinen Gott ehrte und ein Mann, der besonders dick mit Gott war eben. Was man von Ninive nicht unbedingt sagen kann. Ninive war damals die Hauptstadt des Weltreichs Assyrien. Das Weltreich der damaligen Zeit. Und wir wissen ungefähr, wann Jona gelebt hat, weil Jona nicht nur in dem Buch Jona vorkommt, sondern auch in dem Königebuch, in 1. Könige 14. Und da wird erklärt, dass Israel gerade abhängig ist von einer anderen Macht, und zwar von Assyrien. Und Assyrien hat zwar zugelassen, dass in Israel noch ein eigener König herrschen darf. Wir reden jetzt gerade vom Nordreich, das war schon getrennt in Nord- und Südreich. Es darf zwar noch ein eigener König in Israel herrschen, aber sie müssen hohe Abgaben an Assyrien zahlen und ihnen gegenüber loyal sein. Und das ist die Situation, in die hinein unsere Bekehrungsgeschichte geschrieben wird. Und ich habe sie einfach mal genannt, Umkehr auf Assyrisch. Wow. Ich habe ziemlich viele Klicks mit eingebaut. Ich fange einfach mal an, die Geschichte vom Anfang an zu lesen. Das ist der Wahnsinn. Ich halte es einfach falsch rum. Das ist das Problem. Das ist relativ dämlich. Jetzt funktioniert es. Also, der Geschichte Anfang geht so. Es geschah das Wort des Herrn zu Jona, dem Sohn Amittais. Mach dich auf und geh in die große Stadt Ninive und predige wider sie, denn ihre Bosheit ist vor mich gekommen. Und viele von euch wissen, wie es weitergeht. Jona will nicht. Was macht er? Er rennt einfach weg. Dahin, wo ihn Gott nicht finden kann. Das ist clever, denkt man sich. Da, wo ihn Gott nicht finden kann. Oh Mann, was für ein beschränkter Typ. Aber ganz ehrlich, ich glaube, die ersten Leser und auch die zweiten und die dritten, die jüdischen Leser der damaligen Zeit, haben ihn verstanden. Sie haben verstanden, warum Jona nicht nach Ninive gehen wollte. Ich habe es gerade erklärt, was für eine Stadt Ninive war, die Hauptstadt von Assyrien, ihren Unterdrückern eigentlich. Und es ist nur eine von zwei Situationen, in denen ein Prophet aus Israel in ein anderes Land gehen soll. Normal sind die Propheten immer für Israel selbst bestimmt. Warum sollte Gott mit einem anderen Volk reden, noch dazu mit ihren Unterdrückern? Und zweitens, Prophetie war eigentlich immer so gedacht, dass der Prophet etwas Schlimmes voraussagt, damit die Möglichkeit besteht, dass die Leute ihr Leben ändern, damit das Schlimme nicht passiert. Aber warum sollte Jona nach Ninive gehen und denen etwas Schlimmes voraussagen, damit sie ihr Leben ändern? Dann wird es ja vielleicht nicht passieren. Also, wenn was Schlimmes passiert, braucht man es denen ja nicht sagen. Es sind Arschlöcher. Also, es ist völlig verständlich, dass Jona keine Lust hat, da hinzugehen. Was will er bei denen? Die haben doch ihre eigenen Götter. Jona hat eigentlich überhaupt kein Interesse daran, dass die ihr Leben ändern. Und Jona haut also vor Gott ab. Fährt nicht nach Ninive, sondern in die ganz andere Richtung, weit, weit weg. Und dann sitzt auf dem Boot, irgendwo unten und schläft. Und es kommt ein Sturm. Und alle Leute außer ihm sind keine Juden und beten zu ihrem Gott und sagen, hier kannst du uns nicht retten. Nur Jona nicht, der schläft. Und sie schreien zu ihren Göttern und irgendwann wecken sie Jona und kriegen raus, eigentlich liegt es an Jona, dass sie diesen Sturm hier haben. Jona bietet sich an, dass er sich in die Fluten schmeißen lässt. Sie machen das ein bisschen widerwillig und das Meer hört auf zu tosen. Folge. Und die Leute, die anderen, fürchteten den Herrn, das heißt fürchteten Jahwe sehr und brachten dem Herrn Opfer dar und taten Gelübde. Das heißt, Jona schläft während dem Sturm, alle anderen beten. Am Schluss zeigt sich, dass Jahwe der Stärkste ist, weil dann hört der Sturm auf, als sie Jona in die Wellen schmeißen und die anderen bekehren sich einfach alle. Das nennt man eine richtige Bekehrung. Nur witzig, dass Jona eigentlich kaum was dazu getan hat. Die anderen Landsleute scheinen dem Gott Jonas mehr zuzutrauen als er selbst. Dann kommt eben diese Fischepisode. Im Bauch eines Fisches sieht Jona ein, dass er seine Flucht wohl irgendwie eine dumme Idee war. Das ist der Turning Point der Geschichte. Er sagt, alles klar, ich gehe nach Ninive. Wird ausgespuckt, gibt sich einen Ruck und reist nach Ninive. Und, da haben wir wieder den Text, als Jona anfing, in die Stadt hineinzugehen und eine Tagesreise weit gekommen war, predigte er und sprach, es sind noch 40 Tage, so wird Ninive untergehen. Und was dann passiert, ist im besten Wortsinne episch. Also ich habe mal den ganzen Text hier, ich lese euch vor, ist der Wahnsinn. Da glaubten die Leute von Ninive an Gott und ließen ein Fasten ausrufen und zogen alle, groß und klein, den Sack zur Buße an. Und als das vor den König von Ninive kam, stand er auf von seinem Thron und legte seinen Purpur ab und hüllte sich in den Sack und setzte sich in die Asche. Und ließ ausrufen und sagen in Ninive als Befehl des Königs und seiner Gewaltigen, es sollen weder Mensch noch Vieh, weder Rinder noch Schafe Nahrung zu sich nehmen. Und man soll sich nicht weiden noch Wasser trinken lassen. Und sie sollen sich in den Sack hüllen, Mensch und Vieh, und zu Gott rufen mit Macht. Und ein jeder bekehre sich von seinen bösen Wege. Und vom Frevel seiner Hände. Wer weiß, vielleicht lässt Gott es sich gereuen und wendet sich ab von seinem grimmigen Zorn, dass wir nicht verderben. Wow. Das ist ein Premium-Erweckungsbuch. Bekehrungsquote 100% plus. Mission erfolgreich beendet, wenn sich sogar die Tiere bekehren. Also bei solchen abgefahrenen Details, die darf man nicht überlesen. Da müsst ihr aufhören. Da steckt was drin. Die stehen da nicht nur aus Spaß. Also alles und jeder bekehrt sich. Alles und jeder erkennt, was wichtig im Leben ist und sieht das Leben nun irgendwie in einem anderen Licht, möchte es ändern. Ich muss das nochmal kurz zusammenfassen. Also ich habe das hier Auslese einer Lehrbuchbekehrung genannt. Aufwand Jonas. Jonas versteckt sich vor seinem Gott und schläft, während die anderen ihre Götter anflehen. Er lässt sie ins Meer schmeißen, alle bekehren sich. Zweite Situation. Jonah kündigt an, dass Ninive in 40 Tagen zerstört wird. Ertrag, König, Untertanen und Tiere fasten und hüllen sich in Säcke. Ihr braucht nicht lachen, das ist wirklich so. Also, alles und jeder bekehrt sich. Und die Moral von der Geschichte? Gehorche Gott, dann verfliegt's Gericht. Habe ich gereimt. Danke. Stark, ne? Ja. Ich sage das so flapsig, weil das Ganze einen Haken hat. Und zwar einen gewaltigen. Also man könnte das Ganze so in Analogie zu der Einleitung von Asterix-Bänden formulieren. Wir befinden uns im 8. Jahrhundert vor Christus. Alle Figuren bekehren sich zu Jahwe. Alle? Nein. Ein komischer Vogel hört nicht auf, Jahwe Widerstand zu leisten. Ein komischer Vogel. Jonah, sein Name heißt übersetzt Taube, war schon eher ein komischer Vogel. Weil schaut euch seine Reaktion an auf das, was gerade hier passiert ist, auf dieses epische Ereignis. Da aber verdross Jonah sehr und war zornig. Und er betete zum Herrn und sprach, ach Herr, das ist's ja, was ich dachte, als ich noch in meinem Land war, weshalb ich auch eilends nach Tarsis fliehen wollte. Denn ich wusste, dass du gnädig, barmherzig, langmütig und von großer Güte bist und lässt dich des Übels gereuen. So nimm nun, Herr, meine Seele von mir, denn ich möchte lieber tot sein als leben. Warum nochmal ist der Typ lebensmüde? Es ist der gleiche Grund, warum er auch am Anfang vor Gott geflohen ist. Nicht, weil er Angst hat vor Ninive, sondern, steht da, weil ich wusste, dass du gnädig, barmherzig, langmütig und so weiter bist. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist der Grund dafür, warum er sterben will, warum er nicht nach Tarsis will. Nach Ninive, nach Tarsis will er ja. Du hast gut zugehört. Also das muss man sich auf der Zunge mal zergehen lassen. Aber um auch den gleichen Beigeschmack dabei zu haben wie Jonah, müssen wir uns eine Stelle anschauen, auf die er dabei anspielt, die bei ihm da parallel mitläuft. Wir müssen zurückspulen zu einer der grundlegenden Begegnungen Israels mit seinem Gott Jahwe. Die finden wir in 2. Mose 33. Also kurz davor hat Gott seinem Volk 10 Gebote gegeben, hat gesagt, wir machen Bund. Und Mose läuft mit diesen 10 Geboten den Berg runter und sieht da das Volk, das Gott gerade aus Ägypten befreit hat. Und dieses Volk hat sich einfach einen eigenen Gott gebaut, so einen komischen Stier aus Gold. Und Mose rastet völlig aus, macht diese 2 Tafeln kaputt, geht wieder zu Gott. Und Gott sagt ihm, alles klar, also nichts klar. So können wir nicht zusammenarbeiten. Ich kann so nicht mit euch gehen. Aber wir machen das so, ich schicke euch einen Engel mit. Und darauf Mose, wenn du Gott, also wenn dein Angesicht nicht vor uns herzieht, woher soll man wissen, dass wir vor dir Gnade gefunden haben? Woher soll man wissen, dass wir zu dir gehören? Wörtlich, woher soll man wissen, dass wir erhoben werden von allen Völkern dieser Erde? Wenn du, Gott, nicht mit uns gehst, woher sollen wir wissen, dass wir so ein besonderes Volk sind? Und Gott lässt sich darauf ein, sagt, okay, ich werde mit euch gehen. Und es kommt zu einer krassen Gottesbegegnung von Mose und Gott. Und Gott zieht auf eine mystische Art und Weise an Mose vorbei. Und Mose reagiert darauf so, indem er sagt, Gott, barmherzig, geduldig und von großer Treue und Gnade. Ich habe das hier nochmal für euch dabei. 2. Mose 34, Vers 6. Herr, Herr, Gott, barmherzig und gnädig und geduldig und von großer Gnade und Treue. Ja, ist nicht da. Da ist es doch. Es ist fast genau der gleiche Wortlaut. Und auf dieser Gotteserfahrung hin bauen sie ihren Bund auf. Mose hat gelernt, wie Gott ist. Das Besondere an Israel ist, dass dieser barmherzige Gott mit Israel unterwegs ist. Dass dieser barmherzige Gott auf Israels Seite ist. Und Jona weiß, dass Gott so ist. Er geht nicht nach Ninive, weil die Leute in Assyrien nicht zu diesem besonderen Bund dazugehören. Deswegen haben sie kein Recht darauf, aus Jonas Sicht, dass Gott auch barmherzig zu ihnen ist. Jetzt bekehren sich also Heiden, andere, die eigentlich nicht zu diesem Bund gehören. In dem Text ist von Umkehr die Rede. Aber das Verrückte ist, wir haben ja gesehen, Jona hat gar nicht von Umkehr gesprochen. Jona hat das göttliche Gericht angekündigt. Auf die Idee, dass Gott barmherzig sein könnte, sind die anderen gekommen. Und wenn man sich das Wort im Hebräischen, was da steht, umkehren, heißt das Schuf, anschaut, dann kann man darin vielleicht einen Hinweis erkennen, warum Jona eigentlich überhaupt nicht daran gedacht hat, dass sie umkehren könnten. Umkehren heißt da nicht nur, die Richtung zu ändern und in eine andere Richtung zu gehen, sondern zu einem ursprünglichen Status zurückzukehren. Sozusagen back to the roots. Das bedeutet umkehren auch. Aber die anderen Völker, die waren doch nie mit Gott in einem Bund. Die waren doch nie bei Jahwe. Warum sollte man da von Umkehr reden? Also, da macht Umkehr aus Jonas Sicht eigentlich gar keinen Sinn. Und dazu kommt noch, dass zeitgleich zu Jona ganz viele Propheten auch in Israel Gottes Wort verkündet haben, gesagt haben, ihr Israeliten, kehrt um zu eurem Gott. Und was passiert? Manchmal passiert ein bisschen was, eher ein bisschen widerwillig, aber nach kurzer Zeit ist es wieder so, dass das Volk wieder seine eigenen Wege geht und ein anderer Prophet muss wiederkommen und wieder sagen, kehrt um, kehrt um, kehrt um. Das ist eine Phase, wo das Volk ganz viel auf eigenen Wegen unterwegs ist. Und dann sehen wir hier diese Geschichte, wo jemand zu einem fremden Volk geht und einen Satz sagt, und dieses fremde Volk kehrt samt Hund und Esel in Säcke gepackt um. Ich sage euch was, das Buch Jona ist eine heilige Satire. Es hält dem Volk Gottes einen schmerzhaften Spiegel vor. Es ist ein Bekehrungsbuch, aber eines, das offen endet. Der letzte Satz, der in dem Buch steht, ist: Sollte mich nicht jammern, Ninive, eine so große Stadt, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die nicht wissen, was rechts oder links ist, dazu auch viele Tiere. Es geht in diesem ganzen Buch Jona nicht so sehr um die Leute in Ninive. Es geht vielmehr um Jona selbst und mit ihm um ganz Israel. Es geht darum, dass Israel sich bekehrt. In dem Sinne, dass sie erkennen, was wirklich wichtig ist und ihr Leben auch in diesem Licht leben. Die Frage, die Gott am Schluss stellt, bleibt unbeantwortet. Die Frage brennt und kratzt am jüdischen Selbstbewusstsein. Sollte es so sein, dass Gott andere Völker genauso behandelt wie uns? Sollte das so sein? Nachdem wir uns Umkehr auf Assyrisch angeschaut haben, jetzt zur Umkehr auf Hebräisch. Um ganz praktisch erfahren zu können, was Gott mit dieser Umkehr meint, hat er sozusagen eine kleine erlebnispädagogische Übung für Jona. Und da kann man sich versuchen, einfach mal ein bisschen reinzufühlen. Es war in den letzten Tagen ziemlich heiß. Jetzt heute nicht mehr so arg. Aber bei Jona war es scheinbar extrem heiß zu dieser Zeit. Und das Schöne war, dass er da so draußen vor der Stadt Ninive sitzt und plötzlich so eine wahrscheinlich Rizinusstaude über ihm wächst, wundersam, ganz schnell und ihm herrlichen Schatten spendet. Und er ist einfach sehr, sehr glücklich und denkt sich, wenn ich hier schon sitze, diese Staude, danke. Sitzt da und es ist einfach schön. Aber schon am nächsten Tag wird das Ding von Ungeziefer befallen und geht ziemlich schnell wieder ein, sodass Jona die Sonne voll auf den Kopf brutzelt und noch ein heißer Ostwind vorbeikommt, der ihn so weit bringt, dass er schon wieder sagt, Gott, ich will nicht mehr leben, so will ich nicht mehr leben. Es ist besser, wenn ich sterbe. Die Situation wurmt ihn so sehr, dass er gleich wieder sterben möchte. Und Gott fragt ihn, bist du mit Recht zornig, dass die Staude gestorben ist? Hier steht, dich jammert die Staude, um die du dich nicht bemüht hast. Hast sie auch nicht aufgezogen, die in einer Nacht ward und in einer Nacht verdarb. Und mich sollte nicht jammern, Ninive, eine so große Stadt, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die nicht wissen, was rechts oder links ist, dazu auch viele Tiere. Mich jammert das, sagt Gott. Mich jammert das Schicksal dieser Menschen. Und jammern, dieses Wort hat zwei Seiten, eine passive und eine aktive. Eine passive ist das, was Jona passiert. Es ist das, dass es ihn in seinem Herzen wehtut, dass diese Staude nicht mehr lebt. Das tut ihm weh, also nicht nur auf dem Kopf, sondern es ist einfach todtraurig für ihn, dass dieses Ding kaputt gegangen ist. Und wenn ihr euch jetzt in den nächsten Tagen, wenn 35 Grad draußen ist, einfach mal einen Tag lang in die pralle Sonne setzt, dann kann man das vielleicht nachvollziehen. Und die aktive Seite von diesem Wort ist, er möchte die Staude am liebsten schonen. Er möchte sie verschonen. Er möchte nicht, dass sie kaputt geht. Und das Wort, was hinter Jammern steht, hat immer beide Seiten. Erstmal passiv, dass es einem wehtut, was da passiert, und dass man aber auch aktiv was dagegen tun möchte. Am besten kann man das auf Deutsch vielleicht mit Erbarmen oder Mitgefühl ausdrücken. Erbarmen hat da vielleicht noch ein bisschen was Aktiveres als Jammern. Also Gott tut es weh im Herzen, wenn er diese orientierungslosen Menschen sieht. Wie er sagt, die wissen nicht, was rechts und was links ist. Und er möchte sie schonen. Genauso wie es Jona geht mit dieser Pflanze. Gottes Mitgefühl mit diesen Menschen kennt keine Bundesgrenzen, keine Nationalgrenzen. Und Jona ist zornig, weil Gott die Menschen außerhalb seines Bundes genauso behandelt wie die innerhalb seines Bundes. Und ich habe euch gesagt, dass Umkehr auch immer bedeutet, back to the roots zu gehen. Und ich glaube, dass Gott damit will, dass sein Volk Israel wieder back to the roots, also zum Anfang der Gottesbeziehung, zu dem, was sie da am Anfang gelernt haben, zurückgehen. Ihr habt hier schon von Abraham gehört. Und am Anfang von Abraham sagt Gott zu Abraham, ich will dich zu einem großen Volk machen, dir ein eigenes Land geben und so weiter. Und am Schluss, und durch dich sollen alle Völker gesegnet werden. Das ist nicht nur für dich, dass du ein großes Land und ein großes Volk hast, sondern ich will das machen, damit durch dich alle Völker gesegnet werden. Und es gibt eine zweite Stelle, wo von Israels Erwählung gesprochen wird. Und da heißt es in 5. Mose, Gott hat euch nicht aus allen Völkern erwählt, weil ihr das Größte wärt. Ihr seid sogar das Kleinste, sondern weil er euch geliebt hat. Israels Erwählung besteht nicht auf dem, was sie irgendwie geleistet haben, dass sie die Geilsten wären, sondern auf dem, dass Gott sie erwählt hat. Israel kann nicht stolz auf seinen Gott blicken und ihn ins Nationalmuseum setzen und immer wieder besuchen und sich denken, yeah, das ist unser Gott. Dass sie einen Bund mit ihm haben, geht nicht auf ihre Leistung zurück, sondern auf Jahwe. Und der will nicht nur ein Segen für Israel sein, sondern durch Israel andere Völker segnen. Das ist Umkehr auf Hebräisch. Gott will sein Volk zu seinem Mitgefühl bekehren. Er muss sie nicht zu sich selbst bekehren. Sie sind schon sein Volk. Aber er will sie zu seinem Mitgefühl bekehren. Er will, dass sie die Welt im Licht seines Mitgefühls erkennen. Umkehr auf Hebräisch, das ist Umkehr vielleicht, könnte man sagen, 2.0, weil sie haben ja schon ihren Gott. Sie müssen nur die nächste Lektion mit ihm lernen. Vielleicht ist es aber auch Umkehr 3.0 oder 4.0. Es gibt, vielleicht kennt ihr das, es gibt im Leben immer wieder so Erfahrungen, die sind so einschneidend, dass sie uns die Welt mit anderen Augen danach sehen lassen. Und die Art, wie wir jetzt dieses Jona-Buch gelesen haben, das war noch eine relativ leichte Lesart. Jona will nicht, dass Gott für die anderen genauso ist, wie er für Israel ist. Jetzt gehen wir aber mal 50 Jahre weiter in der Geschichte Israels. Da wird eben dieses Nordreich, aus dem Jona kommt, von Assyrien, also Ninive, platt gemacht, deportiert. Und sie kommen eigentlich nie wieder zurück, zumindest weiß man nicht viel davon. Und die Nachfahren werden das lesen und lesen das, dass da ein Jona, ein Israelit, zu ihren Feinden hingeht und Gott diesen Feinden barmherzig ist. Das heißt, die Nachfahren in Israel haben dieses Buch gelesen als ein Buch, das sie radikal herausfordert, ihren Feinden zu vergeben, weil Gott ihnen auch barmherzig ist. Kann Israel zulassen, dass Gottes Liebe durch sie zu ihren Nachbarn, sogar zu ihren Feinden fließt? Dazu müssten sie ihn vergeben. Das ist die große Frage, die hier im Hintergrund von diesem Buch schwebt. Und nach Umkehr auf Assyrisch, Hebräisch, jetzt nur noch kurz auf Deutsch. Gott ist mit uns. Wenn wir Christen sind, können wir das sagen. Gott ist mit uns. Wir sind die Besonderen, wir sind die Privilegierten, wir haben Recht. Wir haben ihn verstanden. Zumindest glauben wir das. Die Frage, die am Schluss des Jona-Buchs steht, bleibt unbeantwortet und sie brennt und kratzt auch am christlichen Selbstbewusstsein. Sollte es so sein, dass Gott andere Menschen, die nicht zu ihm gehören wie wir, genauso behandelt wie uns? Vielleicht könnte man das so ausdrücken: Sollte ich nicht Erbarmen haben mit Frankfurt, einer so großen Stadt, in der fast 700.000 Menschen sind, die nicht wissen, was rechts oder links ist? Dazu auch viele Tiere. Die gibt es in Frankfurt auch. Mehr schon? Ich glaube, das können wir auch mit reinrechnen. Und einige Tiere. Auch die Pendler. Wir können später noch so eine Runde machen, wo wir alles hinzufügen können. Mich hat diese Frage Gottes mit, vor allem mit dem rechts oder links, das erinnert einen vielleicht an den Straßenverkehr in Frankfurt, aber mich hat es dann noch an jemand anders erinnert, und zwar an Friedrich Nietzsche, den großen Propheten der Postmoderne, der einen ähnlichen Satz eigentlich mal geschrieben hat. Er fragt in seinem Buch, also sprach Zarathustra: Stürzen wir nicht fortwährend und rückwärts, seitwärts, vorwärts, nach allen Seiten? Gibt es noch oben und unten? Dieser Satz wird von ganz vielen Philosophen, ich habe ihn auch hier für euch, benutzt, um die Postmoderne, unsere Zeit zu verstehen. So eine Zeit der Orientierungslosigkeit, in der man nicht mehr so richtig weiß, was ist wahr, was ist schön, was ist gut, was ist gerecht. Es gibt keine allgemeingültigen Definitionen mehr. Und Nietzsche hat es so vorausgesagt in seiner Geschichte: Stürzen wir nicht fortwährend, rückwärts, seitwärts, vorwärts, nach allen Seiten? Gibt es noch ein Oben? Gibt es ein Unten? Was ist rechts? Was ist links? Diese Orientierungslosigkeit, die Gott so zu schaffen macht bei Jona und vor allem bei dem Volk in Assyrien, die ist heute mindestens genauso real. Und Gott leidet mindestens, ja, genauso auch heute darunter. Und er möchte genauso heute seine Leute zu seinem Mitgefühl bekehren. Und ich bin zutiefst davon überzeugt, dass wir als seine Leute nicht dazu berufen sind, andere zu richten, sondern barmherzig zu ihnen zu sein. Und diese Barmherzigkeit die Gott verspürt und dieses, dass er auch aktiv sie schonen möchte, dass auch wir dazu berufen sind, das mit ihm zu leben. Sollte es vielleicht so sein, dass wir nicht über den anderen Frankfurtern stehen, die scheinbar so gar nicht an Gott interessiert sind? Sollte es vielleicht so sein, dass wir nicht dazu berufen sind, zu richten, sondern barmherzig zu sein? Dass wir dazu berufen sind, den Schmerz der Orientierungslosigkeit mitzufühlen? Ich möchte wie im Jona-Buch mit dieser offenen Frage aufhören. Und wir hören uns zusammen ein Lied an, das ist von Switchfoot und heißt The Economy of Mercy. Und danach möchte ich einfach bitten, in kleinen Grüppchen von 5, 6 Leuten einfach noch 10 Minuten diese Frage oder diese Fragen, die ich hier nochmal zusammengefasst habe, zu besprechen und einfach euch ein bisschen das mal ganz kurz in 10 Minuten zu diskutieren, wie das hier so in Frankfurt ist. Und wir haben da hinten unser schönes Buch, Die Geschichte. Und ich bitte euch, dass jede Gruppe einen Ergebnissatz, irgendwas, was ihr gut fandet in eurer Gruppenbesprechung, in dieses Buch reinschreibt, damit wir uns auf ewig daran erinnern können. Aber erstmal der Song zum Verdauen. Einfach in kleinen Grüppchen noch ein paar Minuten über diese Fragen nachdenken. Und dann steuern wir auch schon auf das Ende des Gottesdienstes zu.